Ich habe euch ein Bild mitgebracht, das sollte gleich hier vorne erscheinen. Genau. Matryoshkas sind da zu sehen, die ersten, die es gab. Aus Linden- oder Birkenholz gedrechselte russische eiförmige Puppen. Beliebt als Spielzeug oder Souvenir, je nachdem. Entworfen 1890 von einem Maler und dann von einem Kunsthandwerker geschnitzt. Die Namen spare ich mir, dass ich die versuche auszusprechen. Eine Puppe stellt, oder dieser Puppen stellt normalerweise eine typische russische bäuerliche Frau dar in traditioneller russischer Hoftracht. Und die eigentliche Kunst ist die Bemalung. Ich hätte euch jetzt gerne einen mitgebracht, ich hätte mal fragen sollen, hat jemand eine? Gibt einige hier, genau, dachte ich mir doch. Und das Besondere ist, dass man die so schön ineinander schachteln kann. Das gibt es im zweiten Bild zu sehen. Ursprünglich gab es entweder 3, 5, 7 oder 10 Teile. Inzwischen gibt es auch 17, 21, also richtig viele. Und man fängt immer mit der kleinsten an, wenn man die fertigt. Und das andere kommt dann so drumherum. Finde ich logisch, damit es halt auch auf jeden Fall passt. Diese Puppen üben auf viele Menschen eine große Faszination aus. Und ich meine, mich erinnern zu können, dass auch mein Neffe und meine Nichte mit ihren oft gespielt haben und gerne, wo man denkt, jetzt nach einer halben Stunde ist auch mal gut, aber nee. Man nimmt dann so die größte in die Hand und dreht auf und es ist immer wieder faszinierend, dass da noch was drin ist. Man weiß das ja schon, wenn man es einmal gemacht hat. Aber immer wieder guckt man, Mensch, ist sie noch da oder was ist da bloß? Und dann kommt die nächste Puppe und dann kommt noch eine und noch eine, bis man dann irgendwann bei der kleinsten angelangt ist. Und die ist dann wirklich auch klein. Klein und niedlich und schützenswert und sie wird ja auch geschützt von den anderen, die da drumherum sind. Sie ist verborgen. Sie fällt nicht gleich ins Auge und man bekommt sie tatsächlich nur zu Gesicht, wenn man die Zeit sich nimmt, die anderen Puppen auseinanderzunehmen. Und das macht manchmal ein bisschen Mühe. Manche sind richtig schwer aufzukriegen. Und dann quietscht es so schön. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, dieses Geräusch da. Also es macht ein bisschen Mühe, das Drumherum, sage ich mal, zur Seite zu legen, bis man zur innersten Puppe kommt. Das Innere ist gut geschützt und verborgen. Und ich fand das so ein schönes Beispiel dafür, wie wir Menschen sind, diese russischen Puppen. Wir Menschen sind ein bisschen wie Sie. Wir haben viele Schichten. Ich will jetzt keine Zahlen nennen, das ist ja auch völlig müßig, weil wir nicht mathematisch so funktionieren. Aber wir haben viele Schichten und unser Innerstes ist erstmal verborgen. Es ist nicht leicht zugänglich. Und andere Menschen nehmen erstmal so das Offensichtliche wahr, wenn sie uns sehen. Wie sind wir gekleidet? Sind wir groß oder klein, dick oder dünn? Was haben wir für eine Frisur oder haben wir überhaupt Haare? So ein Gesamteindruck wird da erstmal deutlich. Und wenn wir Zeit mit anderen Menschen verbringen, dann ist das so, als würde man so die Matryoshkas auseinandernehmen. Und man entdeckt nach einer gewissen Zeit die nächste Schicht eines Menschen. So wie er redet, welche Ansichten er über bestimmte Themen hat, über Politik, Gott und die Welt. Und so geht das immer tiefer und tiefer, bis man dann sagt, nee, hier ist jetzt Schluss. Hier, das reicht. Ein Punkt, an dem wir Halt machen, an dem wir uns dem anderen nicht mehr mitteilen, ein Punkt, an dem wir uns auch schützen vor anderen. Und manches ist nur für bestimmte Menschen gedacht, für ganz vertraute Menschen. Und was das ist und wo unsere Grenzen sind und welche Schicht wir wem zeigen, das ist naturgemäß völlig unterschiedlich. Da hat jeder so sein ganz eigenes Empfinden. Der eine ist sehr offen, teilt sich persönlich ganz stark mit, was seine Gefühle, sein Innenleben angeht. Und ein anderer ist da eher zurückhaltend und vorsichtig. Wichtig ist, dass das für uns stimmig ist. Ich möchte dieses Prinzip der Schichten und der Matryoshkas mal auf Gott beziehen und auf unsere Beziehung zu Gott. Gott will die innerste kleine Puppe sehen und ihr der begegnen. Ich sage das mal so bildhaft. Gott will unser Herz. Es ist Gott ein Herzensanliegen, mit allen Schichten unseres Lebens in Berührung zu kommen. In 1. Korinther 1, Vers 9, haben wir hier auch zu sehen und zu lesen, heißt es, dass wir berufen sind zur Gemeinschaft mit Gott. Er, Gott nämlich, hat euch dazu berufen, jetzt und für immer mit seinem Sohn Jesus Christus, unserem Herrn, verbunden zu sein. So hat Gott uns Menschen geschaffen. Wir sind Beziehungswesen. Wir sind keine statischen Dinger, die irgendwo in der Ecke stehen, oder mechanische Geräte, die auf Knopfdruck funktionieren. Wir sind Beziehungswesen. Wir sind darauf angelegt, mit anderen Menschen in Beziehung zu gehen, mit ihnen zu leben, unser Leben mit ihnen zu teilen. Und wir sind darauf angelegt, eine Beziehung zu Gott zu haben und in dieser persönlichen Beziehung zu Gott zu leben. Das ist sein Plan. Das ist unsere Berufung, diese Beziehung zu entdecken, sie einzugehen und darin zu leben. Ein Leben als Jünger Jesu bedeutet ein Leben in der Nähe Gottes, in enger Gemeinschaft mit ihm. Jesus drückt es in Markus 12, 28 und folgende so aus, und ein Teil davon, so das Exzerpt, sage ich mal, habe ich da euch mitgebracht, meine ich. Einer der Schriftgelehrten hatte diesem Streitgespräch zugehört und gesehen, wie gut Jesus den Sadduzäern geantwortet hatte. Nun trat er näher, also der Schriftgelehrte, und fragte ihn: Welches ist das Wichtigste von allen Geboten? Jesus antwortete: Das wichtigste Gebot ist, höre Israel, der Herr, unser Gott, ist der alleinige Herr. Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, mit ganzer Hingabe, mit deinem ganzen Verstand und mit all deiner Kraft. An zweiter Stelle steht das Gebot: Liebe deine Mitmenschen wie dich selbst. Kein Gebot ist wichtiger als diese beiden. Sehr gut, Meister, meinte darauf der Schriftgelehrte, es ist wirklich so, wie du sagst, Gott allein ist der Herr und es gibt keinen anderen außer ihm. Und ihn zu lieben von ganzem Herzen, mit ganzem Verstand und aller Kraft und seine Mitmenschen zu lieben wie sich selbst, ist viel mehr wert als alle Brandopfer und alle übrigen Opfer. Jesus sah, mit welcher Einsicht der Mann geantwortet hatte, und sagte zu ihm, du bist nicht weit vom Reich Gottes entfernt. Das höchste Gebot ist, Gott zu lieben. Ich lasse das mit den Mitmenschen heute einfach mal weg, weil wir ein Schwerpunktthema haben. Jesus stellt die Beziehung zu Gott als eine Liebesbeziehung dar. Und bei dieser Liebesbeziehung zu Gott geht es um die verschiedenen Ebenen unseres Lebens. Es geht um unser Herz, um Hingabe. Es geht um unseren Verstand, um unsere Kraft. Und damit ist so letztendlich natürlich alles gemeint. Diese Aufzählung ist sicher nicht vollständig, soll aber zeigen, dass das alles dazugehört. Gott will mit allen Bereichen unseres Lebens nicht nur etwas zu tun haben, sondern alles. Es geht, und damit sind wir wieder bei dem ersten Bild dieser Puppen, es geht um alle Schichten unseres Lebens. Es geht nicht nur um das Äußere, um das Einhalten von äußeren Geboten. Das Einhalten von Geboten berührt die äußeren Schichten, aber Gott will in die innersten Schichten rein. Was uns als Person ausmacht und das, was wir vor den meisten Menschen und vielleicht auch manchmal vor uns selber verbergen oder zu verbergen versuchen. Und das ist auch völlig klar. Wir verbergen unser ganz Innerstes. Da gibt es sicher verschiedene Gründe, warum wir da manchmal nicht so genau hingucken. Vielleicht ein bisschen Furcht, wer weiß, was wir da entdecken. Vielleicht eine ganz tiefe Verletzung, die irgendwie noch nicht geheilt ist. Oder dass wir unglücklich sind oder einsam. Wer möchte das schon so genau wissen? Also manchmal scheint es einfacher zu sein, so ein bisschen Schichten draufzulegen, damit wir funktionieren, damit wir den Alltag hinkriegen. Aber die gute Nachricht lautet, dass Gott sich das unbedingt und gerne angucken möchte. Dass er keine Angst hat vor dem, was er da vielleicht entdecken könnte. Als könnten wir Gott damit überraschen. So nach dem Motto, huch, das hätte ich jetzt aber nicht gedacht, Maren, dass du da in deinem Herzen das und das noch hast. ich finde das wichtig, dass wir uns das ab und zu vor Augen führen und uns da nichts vormachen. Gott guckt uns ins Herz, der möchte da gerne rein. Es ist keine Überraschung für ihn und da gibt es auch nichts, was ihn abstößt. Nichts, was er da findet, hindert ihn daran, uns zu lieben. Gar nichts. Im Gegenteil. Wenn wir offen sind, Gott das zu zeigen und zu bringen, ich glaube, dann haben wir erst so die richtige Chance, Gott ganz tief zu erleben. Weil es dann eben in diese tieferen Schichten geht. Wenn wir verstehen und erleben, wie sehr uns Gott mit diesen Abgründen, die da vielleicht sind, liebt, ja, dann haben wir verstanden, wie Gott uns liebt. Ich glaube, jeder von uns hat in der Zeit seines Lebens mit Gott irgendwann mal das Gefühl, dass Gott irgendwie fern ist. Und da gibt es sicher unterschiedliche Ursachen für. Aber es kann auch daran liegen, dass wir selber dafür sorgen, dass Gott fern ist, indem wir ihn einfach fernhalten. Indem wir ihn nur so an die äußerste dicke Schicht lassen. Und innerlich aber dicht machen, aus welchen Gründen auch immer. Wenn wir auf Abstand gehen, wenn wir Gottes Nähe nicht wollen, ich glaube, dass Gott das meistens tatsächlich respektiert. Dass Gott ist nicht ein Gott, der sich aufdrängt. Ich habe einen Vers für euch mitgebracht, den die meisten von euch gut kennen, aus Offenbarung 3. In einer modernen Übersetzung, damit man mal neu hört. Merkst du nicht, heißt es da, dass ich vor der Tür stehe und anklopfe? Wer meine Stimme hört und mir öffnet, zu dem werde ich hineingehen. Und wir werden miteinander essen. Ich mit ihm und er mit mir. Entschuldigung. Wir verwenden diesen Vers oft auf die Situation, wenn ein Mensch sich zum ersten Mal Gott zuwendet, soweit wir zumindest wissen, und sagt, ich habe verstanden, dass Gott mich liebt und ich sage jetzt auch ja. Ich will diesen Vers aber mal weiterfassen und weiter verstehen. Und zwar, dass der für jeden Augenblick unseres Lebens steht. Dass Gott in jedem Augenblick unseres Lebens um unsere Aufmerksamkeit ringt. Gott ringt um uns, wenn wir morgens aufstehen oder versuchen aufzustehen und denken, Hilfe, schon wieder Montag. Gott ringt um unsere Aufmerksamkeit, wenn wir zur Arbeit gehen, wenn wir Aufgaben erledigen. Wenn wir Termine und Sitzungen haben, wenn wir frei haben, unseren Hobbys nachgehen, wenn wir Langeweile haben, wenn wir krank werden. Gott ringt darum, dass wir aufmerksam werden auf ihn. Tragischerweise hören wir das manchmal nicht, weil wir so beschäftigt sind. Es gibt so unendlich viel Dinge zu tun. Und ich schätze mal, dass es bei euch nicht anders ist als bei mir. Wenn man das Gefühl hat, fertig zu sein, weiß man ganz genau, nee, stimmt nicht. Da stehen natürlich schon die nächsten Dinge an. Es gibt immer was. Das hört nicht auf. Und ich stelle mir manchmal vor, wie sich so unsere Antwort anhört, wenn wir da wirklich im Gespräch wären mit Gott und er fragt, sag mal, hast du einen Moment Zeit? Und wir sagen, sorry, nee, ich muss gerade einen Brief schreiben. Oder einkaufen oder arbeiten, Hausaufgaben machen. Und dann hoffen wir, dass es aber irgendwie in eine Lücke mal reinpasst. Aber ihr wisst das so gut wie ich, die Lücken gibt es nicht einfach so meistens. Wir haben so die Angewohnheit, alles voll zu ballern. Und ich glaube, dass wir manchmal dabei verdrängen oder vergessen, dass wir es sind, die Gott brauchen. Gott hat sich entschieden, uns zu lieben, er will uns. Aber dass er uns wirklich braucht, ich weiß gar nicht, ob man das so sagen kann. Aber wir brauchen ihn auf jeden Fall. Und zwar nicht nur als einmalige Entscheidung. So, ich habe damals im Mai 1980 mich entschieden, Ja zu sagen zu Gott und mich dann im Juni taufen lassen. Das alleine ist schon mal gut, wundervoll, fantastisch. Aber ich brauche Gott auch heute und morgen und gestern, aber vor allem heute. Ich brauche das, dass Gott mir im Alltag begegnet. Wir brauchen das als Menschen. Weil wir mit Gott nicht nur eine Trauscheinehe führen, sage ich mal. Wir haben nicht nur eine Papiergemeinschaft, sondern Gott will tatsächlich leben. In uns, mit uns, durch uns. Gott möchte kein geistlicher Sachverhalt sein, den wir vor 25 Jahren verstanden haben, den wir studieren. Er will unser ganzes Leben durchdringen, mit seiner Liebe, mit seiner Gegenwart. Und ich denke, man kann das tatsächlich sagen, dass Gott eine große Sehnsucht nach uns hat. Eine große Sehnsucht danach hat, Zeit mit uns zu verbringen und in unserem Leben zu sein. Dass er sich wie ein Verliebter danach sehnt, so viel Zeit wie möglich mit uns zu verbringen und endlich auch unsere ganze Aufmerksamkeit und Zuwendung zu bekommen. Vielleicht ist für uns dieses Bild nicht so gewöhnlich. Gott als Verliebter, der um uns ringt, aber die Bibel redet an vielen Stellen davon. Gott bietet uns die Chance, dass wir uns bei ihm total fallen lassen können, wenn wir vielleicht bei Menschen ein bisschen zögerlich sind. Dass wir einfach bei ihm sein können, hier und jetzt einfach da sein können, ohne an die nächsten Aufgaben zu denken, ohne etwas leisten zu müssen. Es geht Gott gar nicht darum, dass wir ein bisschen frömmer werden oder dass wir hauptsächlich Regeln einhalten. Es geht ihm darum, dass wir in seiner Gegenwart leben. Gott möchte unser Herz. Und ich frage einfach mal, wann hattest du das letzte Mal so eine Zeit mit Gott, wo du einfach sein konntest? Ich gucke jetzt extra niemanden an, nicht, dass ihr euch da persönlich... Wann hattest du das letzte Mal so eine Zeit, wo du einfach sein konntest mit Gott? Jesus zog sich des Öfteren aus dem ganzen Getümmel heraus. Er ging auf einen einsamen Berg, früh morgens. Es muss kein Berg sein, es muss auch nicht früh morgens sein. Er zog sich einmal viele Tage in die Wüste zurück, bevor er dann die Jünger berufen hat. Er fordert seine Jünger auf in Matthäus 6, wenn du beten willst, geh in dein Zimmer oder in dein Kämmerlein, heißt es in Luther, schließ die Tür und dann bete zu deinem Vater, der auch im Verborgenen gegenwärtig ist. Ich würde das auch ja am liebsten weglassen, aber natürlich ist Gott nicht nur im Verborgenen, aber eben auch. Nicht jeder hat ein eigenes Zimmer, als Erwachsener ist das irgendwie nicht mehr selbstverständlich, aber irgendein Zimmer gibt es, irgendein Ort, wo zu einer gewissen Zeit einfach niemand stört. Kein Telefon, kein Mensch. Ich glaube, dass das mit Absicht über Jesus im Neuen Testament steht, damit wir wissen, wenn schon Jesus diese Zeit brauchte, alleine mit seinem himmlischen Vater, dann ist es völlig logisch, dass wir das noch viel mehr brauchen. Und ich habe einmal von einer jungen Mutter gehört, ich schätze mal, das ist typisch, die hatte ihre Zeit im Badezimmer. Ich hätte jetzt fast gesagt, auf dem Klo. Also was, auf jeden Fall, da war einfach mal Ruhe, sonst war eben keine Ruhe. Ja, dann eben im Badezimmer. Ich glaube, Gott ist da ganz flexibel. Aber es ist einfach so, dass manches nur passiert, wenn wir dem einen Raum geben und wenn wir die Zeit haben. Und dann kann aber auch eine Menge passieren. Liebe Gemeinde, ich bin sehr davon überzeugt, dass wir Zeiten brauchen, in denen es nur uns und Gott gibt. Also nur mich als Person und Gott. Und ich glaube auch, dass ich ständig da was zwischendrängen will. Und manchmal sind das gute Sachen. Ich glaube, dass auch gute Sachen uns von unserer Zeit mit Gott abhalten können. Das ist ein bisschen merkwürdig. Man kann so viel Gutes tun und das ist unendlich wichtig. Hört bloß nicht auf damit. Aber wenn uns das von unserer Zeit mit Gott wegbringt, dann ist da irgendwo der Wurm drinne. Wir leben in einer hektischen Welt, ganz viel dringt auf uns ein und ich weiß nicht, es gibt Untersuchungen, wie viele Entscheidungen wir täglich treffen, unendlich viel, ich glaube Tausende. Gehe ich jetzt los oder später, was ziehe ich an, um nur die Kleinen zu nennen, reagiere ich jetzt böse auf den oder nicht und lese ich diese Werbung oder nicht und so weiter. Wir brauchen, unsere Seele braucht einfach mal Zeiten, wo nichts ist, wo gar nichts ist. Und auch keine Musik. Das fand ich am Anfang wirklich schwierig. Auch keine Musik, auch kein gutes Buch. Wir brauchen, unsere Seele braucht diese Ruhe, damit wir uns ganz auf Gott einlassen können. Und ich finde es toll, dass ihr alle hier seid, aber der Besuch eines Gottesdienstes oder Hauskreises bringt uns nicht automatisch mit Gott in Berührung. Es kann und es wäre toll, wenn das passiert. Aber wir brauchen auch Zeiten alleine mit Gott und ich glaube, dass Gott sehr darum ringt, dass das passiert. Viele von euch kennen ja so den Aufbau des alten Tempels mit Vorhof und drumherum und dann kommt man da rein und so und irgendwann dringt man ins Allerheiligste vor. Vielleicht kann man das auch mit uns vergleichen, dass es so in uns so einen Raum gibt, zu dem tatsächlich kein Mensch Zugang hat, nur Gott, ein Allerheiligstes. Der Kirchenvater Augustinus sagt das so: Du hast uns, Herr, zu dir hin geschaffen und unruhig oder ruhelos ist unser Herz, bis es Ruhe findet in dir. Und Ruhe passiert meistens nur, wenn es tatsächlich auch mal ruhig ist. Ich glaube, dass es für uns wichtig ist, dass wir Gebet auch mal erleben als etwas, wo wir nichts sagen. Wo einfach Schweigen ist. Wo wir hören oder einfach nur sind. Gegenwärtig sind bei Gott, weil Gott ist am gegenwärtigsten in der Gegenwart sein. Das klingt ein bisschen merkwürdig. Er war in der Vergangenheit, er wird in der Zukunft da sein, aber Gott erleben kann ich tatsächlich nur in der Gegenwart. Jetzt. Gebet ist, jetzt zu sein und hier zu sein mit dem, der auch da ist. Und das ist Gott. Ich glaube, dass wir das brauchen. Ich meine das jetzt gar nicht so zweckmäßig, damit wir funktionieren. Aber ich glaube, so ist das. Dass wenn wir diese Zeiten mit Gott haben, dass sich manches wieder einordnet. Dass manches andere, was uns ja vielleicht den Boden unter den Füßen wegzieht oder was uns durcheinander würfelt, dass sich das ein bisschen relativiert. Und dass wir in diesen Zeiten mit Gott stark oder gelassen werden für unser Leben. Dass wir in diesen Zeiten zurückkommen können von dem, was uns auch so von Gott wegbringt. Vielleicht ist es Zeit, dass, ich sage jetzt einfach mal du, dass du das wieder fest damit einplanst. In deinen Wochenplan, Tagesplan oder vielleicht nimmst du dir in diesem Monat mal einen halben Tag frei dafür. Das steht dann im Terminkalender, keine Ahnung, kannst ja irgendein Kürzel reinmachen oder ein Herz. Meine Zeit mit Gott, da darf keiner stören und anrufen. Nicht, um ein Programm abzuhalten oder um zu erzählen, ich habe das geschafft, ich habe das gemacht, sondern für dich und Gott, um bei dir und mit Gott zu sein. Und mal ein ganz praktischer Tipp dafür, mir hilft das immer sehr, wenn ich einen Zettel und einen Stift dabei habe, weil am Anfang oft irgendwelche Gedanken kommen, ah, du musst noch Käse einkaufen. Ich denke, oh nee. Und damit ich nicht ständig an diesen blöden Käse denke, schreibe ich das auf und dann ist gut. Oder oh, du musst unbedingt mit der und der Person sprechen. Irgendwie ist da gerade was. Und dann ist wieder die Möglichkeit, ruhig und still zu sein. Aber auch, um mögliche Impulse von Gott aufzuschreiben. Ich habe den Spruch gelesen, wenn Gott die Mitte ist, findet alles andere seinen Platz. Wenn Gott die Mitte ist, findet alles andere seinen Platz. Ich finde den wundervoll, mich berührt er im Moment sehr. Und ich glaube sehr, dass diese Zeiten mit Gott dazu helfen, dass Gott meine Mitte ist. Ich würde gerne nochmal das letzte Bild haben, nochmal die auseinandergenommene Matruschka. Ich hoffe, ich spreche das richtig aus. Gott will dein Herz, er will dir in deinem Herzen begegnen. Ich weiß, dass Gott uns auch durch vieles andere begegnet. Das will ich jetzt nicht dagegen stellen. Ich will nur diesen einen Punkt heute besonders herausstellen. Aber ich glaube, darum dreht sich alles andere. Wenn das gut ist, wenn das ist, dann ordnet sich einfach vieles. Ja, so ist es. Amen.